So, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Wie bereits genannt, mein Name ist Christian Bichler. Ich darf die Arbeit der ÖSM in Österreich leiten. Und soweit ich von euch weiß, gibt es ja einige Verbindungen zur ÖSM. In der Vergangenheit, glaube ich, war die ÖSM sehr wichtig für die Gemeinde. Merangasse, ich glaube, Christoph Ritter, Bernhard Urch waren da am Anfang sehr involviert bei der ÖSM. Die Familie Eil, Familie Grenn. Ich glaube, ich könnte noch viel aufzählen. Es gibt sehr viele Verbindungen. Der Bernhard Fuchs, der einfach schon so treu über Jahre der ÖSM dient. Ich glaube, es gibt sehr viele Verbindungen und deswegen freut es mich, dass ich endlich auch hier mal stehen darf, dass ich hier bei euch sein darf, mit euch den Gottesdienst feiern darf und auch etwas von Gottes Wort weitergeben darf. Unser Text heute ist, wenn das scheint, ist 2. Korinther Kapitel 3. Ihr dürft es gerne mit mir aufschlagen. 2. Korinther 3, ab Vers 7 bis 18. Das Thema heute von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Es geht um die Kraft des Evangeliums. Es geht um die verändernde Kraft, welches unser Leben umgestalten und vielleicht dein Leben auf den Kopf stellen möchte. Es geht darum, wie wir als Christen einen Unterschied machen können. Und wir leben ja in einer zerrissenen Gesellschaft. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir alle kämpfen mit Herausforderungen, sei es im Beruf, sei es mit der Familie, auch wie wir vorher gehört haben. Wir als ÖSM, wir kämpfen mit Herausforderungen, das Christentum wird abgelehnt, Türen werden zugemacht, wir erleben Opposition. Und die Frage ist, kann ich in dieser Realität, kann ich in dieser Gesellschaft als Christ einen Unterschied machen? Und die Antwort muss ich jetzt schon sagen, ja, ich bin fest überzeugt davon. Ja, ich bin fest überzeugt, weil Gott am Werk ist. Und das werden wir uns heute anschauen, wie Gott einen Veränderungsprozess in unserem Leben durchführt. Wie er unser Leben umgestaltet, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. In unserem Bibeltext in Vers 12 heißt es, weil wir eine solche Hoffnung haben, treten wir mit großer Offenheit auf. Und das spüren wir, da ist Hoffnung da. Und die Folge der Hoffnung ist Freimütigkeit. Ich habe Hoffnung, ich habe Vertrauen in das Evangelium und deshalb spreche ich mit großer Freimütigkeit, weil ich darauf vertraue, dass Gott am Wirken ist. Und eben durch diese Hoffnung gehe ich auch mit Freimütigkeit hinaus, um das Evangelium in diese Welt zu bringen. Vers 12 aber ist die Schlussfolgerung von dem, was vorher steht, in Versen 7 bis 11, beziehungsweise von Anfang an. Und deswegen werden wir uns den Text anschauen, was hier steht. Ich lese vor ab Vers 7. Denn der Buchstabe des Gesetzes bringt den Tod, der Geist Gottes aber führt zum Leben. Schon der Dienst für das Gesetz, das mit Buchstaben in Steintafeln eingraviert war und den Tod brachte, hatte eine so herrliche Ausstrahlung, die später allerdings wieder verging, dass die Israeliten Mose nicht ins Gesicht sehen konnten. Welche Herrlichkeit muss dann der Dienst haben, der in der Kraft des Geistes geschieht? Wenn schon der Dienst, der den Menschen die Verurteilung brachte, mit solcher Herrlichkeit ausgestattet war, welche herrliche Ausstrahlung wird dann der Dienst haben, der den Menschen den Freispruch bringt? Im Vergleich mit dieser überragenden Herrlichkeit ist jene Herrlichkeit gar nichts. Wenn schon das, was vergehen muss, durch Herrlichkeit gekennzeichnet war, wie viel mehr wird die Herrlichkeit Gottes dann von dem ausstrahlen, was bleibt? Mein erster Punkt heute ist die Überlegenheit des neuen Bundes oder des Evangeliums. Und speziell eben in den ersten Versen, auch schon in Versen vorher, vergleicht Paulus den alten Bund mit dem neuen Bund. In Vers 3 finden wir den Ausdruck steinerne Tafeln und gleichzeitig fleischende Tafeln des Herzens. Und die steinernen Tafeln repräsentieren die 10 Gebote, welche Mose dem Volk Israel am Berg Sinai überbracht hatte. Und die Steintafeln stehen eben auch symbolisch für den alten Bund, während die fleischernen Tafeln symbolisch für den neuen Bund stehen, wo auch Jeremia 31 von dem neuen Bund spricht und eben von den veränderten Herzen in Jeremia 31. Der alte Bund war ein Bund der Buchstabenbund der toten Worte, ein Bund der Satzungen, Ordnungen, die aber den Menschen keine verändernde Kraft bringen konnten. Sie hatten keine Kraft, dem Menschen Leben zu bringen. Ganz im Gegenteil, der alte Bund tötete. Tod und Fluch waren die Konsequenzen des alten Bundes. Zum Beispiel, als die Söhne von Aaron fremdes Feuer zur Stiftshütte bringen, werden sie getötet von einer Flamme Gottes. Ein Mann wurde gesteinigt, als er am Sabbat Holz sammelte. Alle Israeliten kamen in den 40 Jahren in der Wüste um. Niemand erreichte das heilige Land, nicht mal Mose. Kaleb und Josua waren die Ausnahme. Und später wurde Israel aus dem Land vertrieben, weil sie sich von Gott abwandten. Also der alte Bund kann kein Leben bringen, er ist todbringend. Und so schreibt es auch Paulus in Römer 7, wo er sagt, als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf und ich starb. Und eben dieses Gebot, das zum Leben gegeben war, erwies sich für mich als todbringend. Der neue Bund hingegen, der bringt Leben, Geist gibt Leben. Es ist eben der Bund des Heiligen Geistes, oder das Wort Heiliger Geist kommt in diesem Bibeltext sehr oft vor. Und er führt uns zu Freiheit, er führt uns Freiheit von Sünde, Freiheit von Verdammnis, Freiheit von diesem Fluch. Und deswegen heißt es auch in Galater 3, Vers 13, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unseretwillen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme, in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Und wir haben auch jetzt in diesem Text gelesen, dass der alte Bund weggetan wurde, während der neue Bund in alle Ewigkeit bleibt. So komme ich zu meinem zweiten Punkt, die Herrlichkeit des neuen Bundes. In den Versen 7 bis 11 wird auch die Herrlichkeit des alten Bundes mit der Herrlichkeit des neuen Bundes verglichen. Und die Herrlichkeit ist überhaupt ein Schlüsselwort in den Kapitel 3 bis 4. Es kommt 17 Mal vor. Und das Wort Herrlichkeit kommt vom griechischen Wort Doxa. Das heißt so viel wie Würde, Ehre, Preis, Anbetung. Aber allgemein haben herrliche Dinge Schönheit, Majestät und Glanz, großen Wert und Wichtigkeit. Herrliche Personen haben Macht, großen Respekt. Und es ist sehr oft eine Eigenschaft Gottes deswegen. Und wir sehen, der alte Bund hatte einst Herrlichkeit, der neue Bund hat überfließende Herrlichkeit. Der alte Bund war, was herrlich gemacht war, und er ist nicht herrlich im Vergleich mit dem neuen Bund, der eine überschwängliche Herrlichkeit hat. Der alte Bund ist das, was weggetan wird, der neue Bund ist das, was bleibt. Der alte Bund kam mit Herrlichkeit, aber der neue Bund besteht in Herrlichkeit. Und ich habe mir, als ich den Text gelesen habe, habe ich gedacht, naja, der alte Bund, der war ja schon ziemlich herrlich. Denken wir, wie Gott am Berg Sinai erscheint, mit Blitz, Donner und keiner konnte diesen Berg betreten. Oder eben dieses Bild, was in diesem Text vorkommt, dass das Gesicht von Mose durch die Herrlichkeit Gottes zu strahlen angefangen hat. Da war viel Herrlichkeit im alten Bund. Also wie meint das Paulus hier in diesem Text? Der Punkt ist, dass diese Herrlichkeit nicht bleibend war. Mose musste immer wieder zur Herrlichkeit Gottes gehen. Er musste Gott begegnen, dass er so quasi wieder Herrlichkeit aufdankte, dass sein Gesicht wieder zu strahlen begann. Und das verging dann aber wieder. Aber im Gegensatz dazu ist die Herrlichkeit des neuen Bundes bleibend. Der Protagonist des alten Bundes ist Mose. Und der Protagonist des neuen Bundes ist Jesus. Und eben beim Mose verging die Herrlichkeit, da verging dieser Glanz. Aber bei Jesus heißt es, er ist die Herrlichkeit selbst in Person, so wie es in Kolosser 1 heißt, Christus die Herrlichkeit, ja? Christus die Herrlichkeit. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Und jetzt haben wir soweit einmal gesehen, wenn wir diesen Bibeltext anschauen, der alte Bund hat Tod gebracht, der neue Bund bringt Leben. Der alte Bund war herrlich, aber nicht herrlich im Vergleich zum neuen Bund. Der alte Bund war vergänglich und der neue Bund ist bleibend. Und diese bleibende Herrlichkeit, wie wir gleich sehen werden, hat die Kraft, unser Leben zu verändern. Aber nicht nur unser eigenes Leben, sondern ganze Gesellschaften. Und deswegen komme ich zu meinem dritten Punkt heute, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und deswegen werde ich weiterlesen ab Vers 12. Bitte schlagt die Bibel mit mir auf und lest es mit, wenn es geht. Da wir nun eine solche Hoffnung haben, jetzt lese ich aus der Schlachter vor, ja, so treten wir mit großer Freimütigkeit auf. Und nicht wie Mose, der eine Decke auf sein Angesicht legte, damit die Kinder Israels nicht auf das Ende dessen sehen, was weggetan werden sollte. Aber ihre Gedanken wurden verstockt. Denn bis zum heutigen Tag bleibt beim Lesen des Alten Testaments diese Decke unaufgedeckt, die in Christus weggetan wird. Doch bis zum heutigen Tag liegt die Decke auf ihrem Herzen, so oft Mose gelesen wird. Sobald er sich aber zum Herrn bekehrt, wird die Decke weggenommen. Der Herr aber ist der Geist, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Und gerade dieser Abschnitt kann für den Leser ein bisschen verwirrend sein in der Schnelle. Deswegen werde ich versuchen, den Text Schritt für Schritt mit einer Skizze zu erklären. Also im Text finden wir die Begriffe Herrlichkeit, wir finden die Begriffe Schleier, wir finden den Begriff Spiegel. Also die Herrlichkeit Gottes, die in einem Spiegel reflektiert wird und gesehen wird. Und Mose war dieser Spiegel. Sein Angesicht reflektierte die Herrlichkeit Gottes. Also immer wenn er in der Herrlichkeit Gottes war, begann sein Angesicht zu strahlen und so reflektierte er die Herrlichkeit Gottes. Aber die Herrlichkeit in seinem Gesicht, die war so hell, dass er sein Gesicht bedecken musste, weil sie konnten nicht in sein Angesicht sehen. In 2. Mose 34, 33 wird es dann noch genauer beschrieben, wie das alles passiert. Aber 2. Korinther 3 erwähnt einen anderen Grund, warum er sein Gesicht verdeckte. Nämlich, dass sie nicht sahen, dass seine Herrlichkeit verblasste. Das war der Grund. Also, ihr kennt ja diese Leuchtsticker, die, wenn man sie anstrahlen lässt mit der Sonne oder mit Licht, sie strahlen noch eine Zeit lang im Kinderzimmer. Ja, wir kennen das. Und irgendwann hört die Leuchtkraft auf. Wenn ich aber diesen Leuchtsticker, nehmen wir mal das her, in meine Hand nehme, ich bedecke es, dann weißt du nicht, ob er noch strahlt oder nicht. Du weißt es einfach nicht. Und so ähnlich war es mit Mose. Er hat es bedeckt und so wusste niemand, strahlt es nicht, wahrscheinlich strahlt es noch. Und niemand hat die vergängliche Herrlichkeit gesehen. Er hat sozusagen ein bisschen getrickst. Und jetzt schreibt Paulus in Vers 14 und 15, dass ein ähnlicher Schleier noch immer auf den Israeliten ist, wenn das Alte Testament gelesen wird. Bis zum heutigen Tag liegt die Decke auf ihrem Herzen, so oft Mose gelesen wird. So steht es da. Und diese Decke bedeutet geistliche Blindheit. Für die ist, wenn sie die Bibel aufschlagen, nichts weiter als tote Worte. Und wir wissen es ja sehr genau, zu Jesu Zeiten, die Pharisäer, die kannten die Bibel ja sehr genau, die konnten die auswendig. Und trotzdem haben sie den Messias nicht erkannt. Sie haben ihn gekreuzigt. Sie haben ihn abgelehnt, obwohl er nur Gutes getan hat. Sie waren geistlich blind. Und wie wir heute in diesem Text gelesen haben, in Kapitel 4, Vers 4, da steht, dass diese geistliche Blindheit aber nicht nur die Israeliten betrifft, sondern alle Menschen. Das ist eine geistliche Realität, Blindheit. Alle Menschen sind geistlich blind und können die Herrlichkeit des Evangeliums nicht sehen. Und das sind eigentlich sehr traurige Worte, aber mir persönlich macht es irgendwie auch Hoffnung, gerade in unserer Gesellschaft, weil ich dann irgendwie verstehe, warum die Gesellschaft das Evangelium ablehnt, warum sie Jesus ablehnen, warum wir oft so wenig Frucht sehen auf den Universitäten, warum wir so wenig Bekehrungen erleben. Da ist einfach eine geistliche Dimension hier, die wir nicht leugnen können. Aber es gibt auch eine Hoffnung. In Kapitel 4 steht, dass Gott der Sprache, es werde Licht, dass er genauso in das Herz eines Menschen sprechen kann und einen Schöpfungsakt machen kann, diese geistliche Blindheit wegnehmen kann. Das ist unsere Hoffnung. Gott ist unsere Hoffnung. Und hier in diesem Text heißt es, sobald es sich aber zum Herrn bekehrt, wird die Decke weggenommen. Der Herr aber ist der Geist und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. So quasi der Geist des Herrn, Gott kann zu Freiheit führen, er kann diese Blindheit wegnehmen. Jetzt fehlt mir natürlich die Zeit, jetzt dann noch genau auf dieses Thema einzugehen. Ich möchte nur darauf hinweisen, es gibt diese Hoffnung und das ist wirklich unsere Hoffnung, dass Gott größer ist. Und da spielt auch Gebet eine Schlüsselrolle. Aber schauen wir jetzt weiter an diesen Aspekt, auf den ich heute den Schwerpunkt legen möchte, nämlich von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Weil da lese ich nochmal mit euch den Vers 18. Da heißt es, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Und eben da lesen wir wieder von einem Spiegel, von einer Herrlichkeit, die angeschaut wird. Und für diesen Vers wären jetzt zwei Auslegungen möglich. Und die erste Auslegung wäre, dass der Spiegel einfach Gottes Wort ist. Also wenn wir das Gottes Wort öffnen, uns damit beschäftigen, darüber reflektieren, dann spricht der Geist Gottes zu uns, der Geist Gottes spricht in unser Herz und verändert uns. Wir sehen in der Bibel die Herrlichkeit Jesu, wir sehen seine Eigenschaften und indem wir uns damit beschäftigen, indem wir uns betend mit seinem Wort beschäftigen, werden wir selbst verwandelt in sein Bild. Das wäre die erste Auslegung. Und ich meine da natürlich nicht so, versteht es mich nicht falsch, totes Bibellesen. Es besteht immer so noch diese Meinung bei manchen Leuten, ich muss stille Zeit machen, ich muss die Bibel lesen, um ein guter Christ zu sein, oder ich muss die Bibel aufmachen, so etwas wie eine, wie soll ich sagen, eine mystische Kraft. Ja? Du machst die Bibel auf und pff, so, und wenn ich 2 Stunden mit der Bibel verbringe, dann werde ich sehr heilig, und wenn ich 4 Stunden verbringe, werde ich noch heiliger. Ja? Aber ebenso funktioniert das mit der Bibel nicht, das wissen wir. Ja? Aber es geht eher darum, dass ich Gott Raum gebe in meinem Leben, mich umzugestalten, dass ich dem Heiligen Geist Raum gebe, zu mir zu sprechen und mich zu verändern. Also Gott Raum geben, darum geht's mir. Nicht um irgendwas Totes, weil das haben wir bei den Pharisäern auch gesehen, die kannten die Bibel sehr gut, aber es hat ihr Leben nicht verändert. Also hier geht es darum, Gott Raum zu geben, mein Leben umzugestalten. Aber eben die Bibel selber ist kein magisches Buch, kein Wundermittel. Aber Hebräer 4,12 spricht davon, dass es das Schwert des Heiligen Geistes ist. Und auch Epheser 6 spricht davon, dass es das Schwert des Geistes ist. Es hat Kraft, weil der Heilige Geist durch das Wort spricht. Wisst ihr, das muss ich auch immer wieder betonen, Gott kann durch allerlei Dinge zu uns sprechen. Ja? Wir haben heute auch ein wunderbares Zeugnis gehört, wie Gott durch Menschen spricht. Gott kann durch Visionen sprechen, durch Träume, wie wir es gerade in der islamischen Welt jetzt viel erleben. Gott kann durch allerlei Dinge sprechen. Er kann sogar durch einen Esel zu uns sprechen. Aber wir haben keine Garantie dafür. Wo wir eine Garantie haben, dass Gott zu uns spricht, ist sein Wort. Weil da finden wir das Versprechen, dass Gott spricht und dass es das Schwert des Heiligen Geistes ist. Und deswegen ist einfach die Bibel zentral in diesem Veränderungsprozess, wenn es darum geht, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit umgestaltet zu werden. Da möchte ich euch einfach ermutigen, vielleicht auch mit einem neuen Blick in die stille Zeit zu gehen, mit einem neuen Blick das Wort aufzuschlagen. Wisst ihr, und es ist ja diese Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wenn du begeistert bist von Jesus, wenn du begeistert bist oder erfasst bist von seiner Liebe, dann steckt das an. Dann fängst du auch an zu lieben. Dann fängst du auch an, die Menschen zu lieben. Deine Liebe zu Jesus, das ist dann ansteckend. Er gestaltet dich um und dann möchtest du die Liebe weitergeben. Versteht ihr? Das ist dann von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Seine Liebe steckt dich an. Und darum geht es. Du schaust auf Christus und du wirst umgestaltet und dein Leben wird verändert. Und dann bist du so begeistert von Jesus, dass du auch hinausgehen möchtest und den Menschen, die ihn noch nicht kennen, davon erzählen möchtest. So wie von allen Dingen, von denen wir begeistert sind. Ich habe schon gesagt, dass der Heilige Geist der Schlüsselbegriff in Kapitel 3 ist. Also wenn Sie euch den Text selber vielleicht zu Hause nochmal durchlesen, dann findet ihr, dass 4-5 Mal der Heilige Geist in diesem Text vorkommt. Und der Heilige Geist ist ja auch der Kennzeichen des neuen Bundes. Und in Galater 5,22 heißt es, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und eins meiner Lieblingsbeispiele des Neuen Testamentes, ein Gleichnis, das Jesus gibt, ist der Weinstock in Johannes 15. Und da sagt er, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und ich finde diesen Text wunderbar, weil er eigentlich eine totale super Verheißung beinhaltet. Er sagt, ihr bringt Frucht. Die Frucht ist ein logisches Resultat des Verbundenseins mit Jesus. Es steht nicht, ich könnte eventuell Frucht bringen. Vielleicht bringst du Frucht. Es steht, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Es ist einfach, es ist so. Und ich muss mich auch nicht anstrengen. Also wenn ich versuche jetzt den Weinstock zu spielen und ich versuche jetzt eine Rebe zu spielen und sage, Frucht, komm. Du strengst, nein, so funktioniert das nicht. Ja? Sondern es ist etwas, du bist verbunden und es passiert automatisch, es kommt einfach. Und was für mich auch entscheidend ist, dass in diesem Text steht, es steht nicht drinnen, horcht's gut her, getrennt von mir könnt ihr nur ein bisschen tun und verbunden mit mir könnt ihr ein bisschen mehr tun. So ist es oft, wie wir den Glauben leben. Ja, beten wir ein bisschen, schlagen wir die Bibel ein bisschen aus und vielleicht passiert ein bisschen mehr in meinem Umfeld. So funktioniert das nicht. Es steht drinnen, nichts, nichts. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Nichts. Wir können keine Frucht produzieren. Ich kann keinen veränderten Charakter produzieren. Das kann nur der Geist Gottes in mir tun. Das kann nur passieren, wenn ich mit Jesus Christus verbunden bleibe. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Nur so kann das passieren. Aber dieser Fakt bezieht sich auch auf unseren Dienst. So heißt es in Vers 4, und eine solche Zuversicht haben wir durch Christus zu Gott, nicht, dass wir von uns selber aus tüchtig wären, so dass wir uns etwas anrechnen dürfen, als käme es aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit kommt von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat, zu dienen des neuen Bundes. Und hier steht auch eben, dass mein ganzer Dienst ist aus dieser Abhängigkeit, kommt aus dieser Abhängigkeit heraus. Also nicht nur mein Charakter, sondern auch der Heilige Geist, der gibt mir auch in meinen Dienst gelingen. Ich, in allem, was ich tue, auch sei es bei der ÖSM, wir können nichts ohne ihn tun. Als Gemeinde, wir können nichts ohne ihn tun. Wir werden keine Frucht sehen, wenn nicht Gott hinzufügt. Wie es im Psalm 127 heißt, wenn Gott das Haus nicht baut, arbeiten die Arbeiter vergebens daran. Ohne ihn können wir nichts tun. Der Heilige Geist befähigt uns, kräftigt uns und führt uns. Sind wir uns dessen bewusst? Sind wir uns bewusst, dass wir den Heiligen Geist brauchen? Und ich sage das jetzt mit großem Respekt als jemand, der aus demselben Gemeindehintergrund kommt wie ihr. Ich komme aus einer Brüdergemeinde aus dem Salzburger Land. Ich habe in Wien an der EWAG studiert. Ich habe großen Respekt vor unseren Gemeinden und schätze sehr, wie viel wir über die Bibel wissen. Aber manchmal ist mein Eindruck, dass wir über Heiligen Geist und solche Sachen echt viel wissen, aber dann überfordert sind, das im Alltag zu leben. Das ist mein Eindruck. Wir können alles theologisch super erklären, aber leben wir aus dieser Kraft? Ist diese Kraft in unserem Leben sichtbar? Ist diese Herrlichkeit Christi in meinem Leben sichtbar? Ist es in meinem Dienst sichtbar, dass nicht ich aus meiner eigenen Kraft handle, sondern dass der Christus am Werk ist? Ist das sichtbar in meinem Leben? Und wenn wir die Apostelgeschichte anschauen, von Anfang an bis zum Ende sehen wir, dass der Heilige Geist am Werk ist. Wir befinden uns jetzt gerade in der Zeit zwischen Ostern und Pfingsten. Und da war Jesus noch mit ihnen, 40 Tage lang, ja, mit den Jüngern, bevor dann vor Pfingsten. Aber dann hat Jesus, nachdem er in den Himmel aufgestiegen ist, sie 10 Tage alleine gelassen. Und ich habe mir gefragt, warum? Warum lässt er sie 10 Tage alleine bis Pfingsten? Und ich habe mir gedacht, ein Grund war ihnen zu zeigen, dass sie ohne ihn nichts tun können. Dass sie ihn brauchen. Und alles, was dann passiert ist, er hat erst dann zu Pfingsten begonnen, als der Heilige Geist auf sie gekommen ist. Dann ist Erweckung gekommen, dann sind Menschen zum Glauben gekommen. Dann ist aus schüchternen Aposteln, die sich zurückgezogen haben, die noch bei der Himmelfahrt Jesu gezweifelt haben, sind dann kräftige Zeugen geworden, die, wie wir es jetzt im Text gelesen haben, mit Freimütigkeit das Evangelium gepredigt haben, mit einer großen Freimütigkeit. Sie haben keine Angst mehr gehabt. Opposition war ihnen egal, die Widerstände waren ihnen egal. Sie haben das Evangelium gepredigt und Großes ist passiert. Aber es waren nicht sie, es war der Heilige Geist, der war im Werk. Und deswegen meine Frage zum Abschluss an uns alle ist, wie schaut's aus mit meiner Beziehung mit Gott? Wie schaut's aus? Ist der Heilige Geist in meinem Leben am Wirken? Wenn du dich selber beschreiben würdest, würdest du sagen, bin ich eine Person, die erfüllt ist vom Heiligen Geist, die geprägt ist davon? Lass mich zum letzten Bild kommen. Jetzt habe ich leider ein Kabel vergessen. Aber diesen Stickern, da haben wir gesehen, dass es immer wieder eine Kraftquelle gebraucht hat, dass es wieder aufgetankt wird. Aber wenn wir mit Jesus verbunden sind, wie mit einem Kabel, mit einem Licht, wenn so quasi die Lampe in einer Steckdose angesteckt ist, wenn diese Verbundenheit da ist, dann wird dieses Licht dauerhaft leuchten. Und darum geht es in diesem Bibeltext. Genauso müssen wir mit Jesus verbunden sein. Und dann steht, ich lese noch mit vor den Vers 18, wir alle aber stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wider. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Und das ist eben das zweite Bild, was ich auf diesen noch kurz hinkommen will, was ich jetzt schon erwähnt habe. Wenn wir umgestaltet werden, dann sind plötzlich wir der Spiegel für die Welt. Du spiegelst die Herrlichkeit Christi wider. Und du sollst diese Herrlichkeit in die Welt hineinspiegeln, an deinen Arbeitsplatz, in deine Schule, an die Universität, zu dir nach Hause, in deine Verwandtschaft. Jesus hat gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Und dieses Licht soll man nicht bedecken. Und wir gehören hinaus. Wir gehören in die Welt, damit wir dort die Herrlichkeit Christi, die jetzt unser Leben verändert hat, hinaustragen in die Welt. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum es eine Organisation gibt wie die ÖSM, die einfach helfen will, dass dieser Auftrag das ausgeführt wird in der Welt. Und wir als Gemeinde oder wir als Christen sind manchmal in Gefahr, in unserer christlichen Komfortzone zu bleiben. Aber damit eben die Herrlichkeit was verändern kann, müssen wir hinaus, dass die Herrlichkeit in der Welt sichtbar wird. Wir sind Gesandte Jesu, um Gottes Herrlichkeit für die Welt wiederzuspiegeln. Amen. Ich möchte nur beten und dann werden wir ganz kurz noch was zur ÖSM sagen. Unser Gott, wir danken dir für deine Kraft, wir danken dir für den Heiligen Geist, wir danken dir für diesen herrlichen neuen Bund, der die Kraft hat, unser Leben zu verändern. Es gibt Hoffnung für uns, es gibt Hoffnung für unsere Gesellschaft, es gibt Hoffnung für unsere Gemeinde. Ich danke dir dafür. Gott, danke für diese Kraft. Danke, dass es Realität wird und danke, ja, dass du da bist und dass wir auf dich vertrauen dürfen. Danke, Herr. Wir beten dich an. Möge einfach diese Wahrheit Realität in unserem Leben werden, immer mehr und mehr. Amen.